Deutschlandfunk, das war der Tag.
Zwei Themen aus der Wirtschaft bestimmen die Nachrichtenlage an diesem Montag. VW muss seinen Kunden Schadenersatz zahlen für den Abgasbetrug und die Lufthansa-Rettung ist so gut wie in trockenen Tüchern. Die Bundesregierung und der Konzern haben sich auf ein Stützungspaket für die Fluggesellschaft geeinigt. Fehlt nur noch das Okay aus Brüssel. Und dann gehen natürlich die Diskussionen weiter um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Diskussionen, die sich heute auch die Kanzlerin eingeschaltet hat. Über ihren Sprecher gebat sie Thüringens Ministerpräsidenten Ramelow indirekt Einhalt. Aber nicht nur über die Lockerungen wird debattiert, sondern auch über den Wiederaufbaufonds für die europäische Wirtschaft, die sparsamen Vier gegen Frankreich, Deutschland und den Süden der EU. Das sind einige der Themen in der kommenden Dreiviertelstunde. Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Dieses Urteil ist eine echte Ohrfeige für den Volkswagen-Konzern. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Gebaren von VW als sittenwidrig und besonders verwerflich bezeichnet. Wegen des Abgasbetrugs muss der Autobauer aus Wolfsburg Zehntausenden Dieselfahrern nach dem Richterspruch nun Schadenersatz zahlen. Gigi Deppe.
VW hatte offenbar schon mit diesem Urteil gerechnet und sich vorab eine Reaktion überlegt. Die Anwältin von VW, Martina van Weingarten, machte deshalb direkt nach dem Urteil klar, dass das Unternehmen jetzt auf alle noch rund 60.000 Kläger zugehen würde, um die Gerichtsverfahren schnellstmöglich zu beenden.
Im Konkreten heißt das, dass den Klägern Einmalzahlungen angeboten werden. Diese Einmalzahlungen haben den Vorteil, dass die Kläger schnell und einfach an Geld kommen.
Der Kläger Herbert Gilbert, ein Rentner aus Rheinland-Pfalz, hat auch im Blick, dass seine Gerichtsentscheidung heute für viele andere eine Bedeutung hat.
Es ist ein toller Tag, es ist ein tolles Urteil, es ist ein Urteil, mit dem ich auch gerechnet habe, was nicht nur mir hilft, sondern was auch vielen Tausenden von Klägern, die noch in der Warteschleife stecken, hilft, ihre Klageverfahren zügig zu beenden.
Er hatte 2014 einen gebrauchten VW Charan für gut 31.000 Euro gekauft. Davon bekommt er jetzt etwa 25.000 Euro zurück. Die komplette Summe kann er aber nicht verlangen, weil er sich die bereits gefahrenen Kilometer anrechnen lassen muss. Zum großen Teil hat er jedoch vom obersten deutschen Zivilgericht Recht bekommen. Die Richterinnen und Richter des 6. Senats sagen ganz klar, das, was VW da gemacht hat, war eine grundlegende strategische Entscheidung, mit der der Gewinn gesteigert werden sollte, und zwar durch bewusste Täuschung. Das war eindeutig sittenwidrig und bedeutet nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Schadensersatz. Der Vorsitzende Richter Stefan Seiters erklärte, warum der Vertragsschluss an sich schon für den Kunden mit dieser Abschalteinrichtung ein Schaden war.
Damit ging einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhaltes eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung erfolgen konnte.
Die Richter gehen auch davon aus, dass die Führungsetage bei VW verantwortlich ist. Der Leiter der Entwicklungsabteilung habe sicher gewusst, was läuft. Und was den Vorstand angeht, so hätte VW genauer belegen müssen, dass der nicht eingeweiht war. Aber ganz habe der Kläger nicht gewinnen können. Er müsse sich das anrechnen lassen, was er bislang von dem Auto gehabt hat. Bei der Berechnung waren die Bundesrichter mit dem einverstanden, was die Vorinstanz festgelegt hatte. Eine recht schlichte Rechnung, die auch für alle anderen VW-Kunden jetzt wichtig wird. Es wird die Kilometerzahl, die grundsätzlich mit dem jeweiligen Auto möglich ist, durch den Kaufpreis geteilt. Und was dabei herauskommt, das wird mit den bereits gefahrenen Kilometern mal genommen. Eine Rechenaufgabe, an die sich vermutlich jetzt alle geschädigten Käufer in den nächsten Tagen setzen werden, um herauszubekommen, was sie ihrerseits bei einer Klage an Geld bekommen hätten. Wobei alle, genauso wie der Kläger Herbert Gilbert, dann ihre Autos allerdings an VW zurückgeben müssen, wenn sie nicht die Einmalzahlung von VW in Anspruch nehmen wollen.
Wochenlang haben Bundesregierung und Lufthansa verhandelt. Jetzt steht das Rettungspaket. Das Rettungspaket, das nötig geworden ist, weil die Kranichflieger durch die Corona-Pandemie zum größten Teil am Boden bleiben müssen. Zeitweise sind 97% der Flüge ausgefallen und bis jetzt ist nicht abzusehen, ob sich der Konzern wieder gänzlich erholen wird. Aber heute kam frohe Kunde aus Berlin. Theo Gers.
Die Lufthansa soll wieder Auftrieb bekommen. Der Staat greift der Fluggesellschaft mit insgesamt 9 Milliarden Euro in diesem Fall unter die Flügel. 3 Milliarden kommen als staatlich verbürgter Kredit von der bundeseigenen KfW-Bankengruppe. Mit 4,7 Milliarden Euro engagiert sich der Bund über den WSF, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der eigens für die Rettung von durch die Corona-Pandemie angeschlagenen Unternehmen geschaffen wurde. Mitspracherechte sichert sich der Bund für weitere 300 Millionen Euro, für die er 20% der Lufthansa-Aktien zum Vorzugspreis von 2,56 Euro erwirbt. Aktuell liegt der Börsenkurs bei 8,60 Euro. Strategisch wichtig ist eine zweite stille Beteiligung von 1 Milliarde Euro. Die kann bei Bedarf in weitere mindestens 5% der Aktien umgewandelt werden, sodass der Bund eine Sperrminorität aufbauen kann, erklärt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Damit verhindern wir, dass die Lufthansa zum Ausverkauf steht und dass fremde Investoren die Krise nutzen, um eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen zu übernehmen.
Der Bund will sich an der Lufthansa nur auf Zeit beteiligen. Er muss sogar bis Ende 2023 seine Anteile wieder abgeben, wenn die Lufthansa bis dahin 3/4 der stillen Einlage zurückzahlen sollte. Finanzminister Olaf Scholz hofft für diesen oder einen späteren Ausstieg auf einen Gewinn. Ihm ist wichtig, dass der Steuerzahler nicht nur für Risiken gerade steht.
Wir wollen allerdings, wie ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, bei all den Maßnahmen, die wir jetzt Unternehmen nicht nur für die Verluste zuständig sein, für den Downrise, um es so zu sagen, sondern auch für das Umgekehrte, wenn es wieder aufwärts geht, für den Uprise.
Seine Einflussrechte sichert sich der Bund über 2 Sitze im Aufsichtsrat. In das operative Geschäft will er sich aber nicht einmischen. Die Lufthansa solle weiterhin unternehmerisch geführt werden, versichert Wirtschaftsminister Altmaier. Die fixen Managergehälter werden zunächst gekappt und später auf dem Niveau von 2019 eingefroren. Boni fließen erst wieder, wenn die Lufthansa 3/4 der stillen Einlagen zurückgezahlt hat. Dennoch gibt es Enttäuschung. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im ZDF.
Die Bundesregierung steigt mit 9 Milliarden Steuergeld ein. Und da muss man sich ein stärkeres Mitspracherecht organisieren, als die Bundesregierung dies jetzt getan hat.
Dies gilt auch für den Umwelt- und Klimaschutz. Umweltfreundlicher wird die Lufthansa nur durch Maßnahmen, die ohnehin geplant waren. So werden zwischen 2021 und 2023 insgesamt 80 schon bestellte, neue, emissionsärmere Maschinen abgenommen. Als Nebeneffekt davon kann unter anderem auch beim Hersteller Airbus aufgeatmet werden. Peter Altmaier hebt zudem hervor:
Wir haben insbesondere auch dafür gesorgt, dass über 100.000 Menschen keine Angst vor einem unmittelbar drohenden Jobverlust haben müssen.
Allerdings, in trockenen Tüchern ist die Lufthansa-Hilfe erst, wenn auch die EU-Kommission zugestimmt hat. Das steht noch aus, wobei die Bundesregierung vor allem erreichen will und aus Sicht der Lufthansa auch erreichen muss, dass das Unternehmen keine wertvollen Landerechte in Frankfurt und München an Wettbewerber abgeben muss.
Theo Gehrs über das Rettungspaket für die flügellahme Lufthansa. Am Telefon ist Thomas Lutze für die Linke seit 2009 im Deutschen Bundestag und schwerpunktmäßig in Verkehrs- und Wirtschaftspolitik unterwegs. Guten Abend, Herr Lutze.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Lutze, durch die sozialen Medien geht dieser Tage der Spruch, wir sollten besser der Kranken- und Altenpflege mit 9 Milliarden Euro helfen und dafür die Lufthansa abends um 21 Uhr mit Applaus aus den Fenstern unterstützen. Trifft das Ihren Humor?
Naja, man kann über einiges in unserer Gesellschaft lachen, aber ich finde, der derzeitige Zustand ist gerade für die Betroffenen, für die Beschäftigten oder für die Leute, die erkrankt sind, ernst genug. Ich glaube, man muss beides machen. Man muss sowohl im Gesundheitswesen Geld in die Hand nehmen und endlich dort die gravierendsten Defizite beseitigen. Allerdings muss man auch den großen Unternehmen, gerade wie der Lufthansa, helfen, damit so eine Firma nicht abschmiert.
Wie stehen Sie denn zum jetzt beschlossenen Rettungspaket der Bundesregierung? Was fehlt? Was gefällt Ihnen?
Erstmal ist die grundsätzliche Entscheidung, die Lufthansa finanziell zu retten. Ich gehe mal davon aus, dass das auch funktionieren wird. Mit der Milliardensternunterstützung wird natürlich auch davon abhängen, wie sich Corona weiterentwickelt und die internationalen Märkte, was die Fliegerei angeht, wieder auf die Beine kommen. Deswegen sage ich, es ist richtig, dass das gemacht wird. Es ist natürlich auch so, dass wenn der Staat schon eingreift mit so viel Geld und dann fast vollkommen auf eine Mitwirkung am Unternehmen verzichtet, da muss man schon ein großes Fragezeichen dran setzen, ob da die Gelder, die dort eingesetzt werden, auch richtig eingesetzt werden.
Aber gibt es denn in der Politik diese Kompetenz überhaupt? Ist der Staat tatsächlich der bessere Unternehmer?
Also ich glaube nicht, dass Mitglieder der Bundesregierung oder wer da auch immer für die Bundesrepublik Deutschland in der Lufthansa mitarbeiten soll, jetzt operativ entscheidet, ob man nach New York mit 2 oder mit 3 Fliegern am Tag fliegt. Ich glaube, das operative Geschäft ist davon überhaupt nicht betroffen. Dafür braucht man letztendlich Manager und auch Personalräte, die dort ordentliche Arbeit machen, damit die Firma läuft. Worum es uns auch als Linksfraktion geht, ist einfach die Frage, wie geht es mit den Beschäftigten weiter? Da sind direkt bei der Lufthansa 35.000 Menschen beschäftigt, in dem Umfeld der Lufthansa mindestens noch mal genauso viel. Und wenn in so einer Regelung, wie wir es jetzt möglicherweise haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit haben, dieses Thema der Zukunft der Arbeitsplätze vollkommen außen vor bleibt, dann muss man schon ein ziemlich großes Fragezeichen an die Einigung machen.
Ein anderes Fragezeichen steht ja dahinter, ob das jetzt ein gutes Geschäft war, was die Bundesregierung da gemacht hat. Ihre Parteichefin Katja Kipping hat kürzlich gesagt, bei einem Börsenwert von 4 Milliarden Euro, da sei es sinngemäß ein schlechter Deal, wenn man mehr als das Doppelte für nur 20% bezahlt. Sie sind Wirtschaftsexperte. Ist das nicht ein bisschen zu sehr zugespitzt?
Also ich kann die ganze Rechnerei jetzt auch nicht nachvollziehen, ob wir 20%, 25% oder 30% Beteiligung haben. Das Entscheidende und der entscheidende Fehler, den der Kollege Altmaier hier auch macht, ist, dass er zum Beispiel die Sperrminorität nur im Notfall zieht. Wenn ich mit so viel Geld einsteige, dann muss das Minimum sein, das ist in der freien Wirtschaft auch überall nicht anders, dann muss das Minimum sein, dass ich als Anteilseigner Bundesrepublik Deutschland automatisch eine Sperrminorität habe und nicht, wenn irgendwann mal die Rahmenbedingungen möglicherweise das erfordern.
Aber reicht das nicht im Notfall?
Für den Fakt einer feindlichen Übernahme mag das möglicherweise reichen, aber wenn es darum geht, dass der Lufthansa-Vorstand und der Aufsichtsrat nachher beschließt, 50% der Mitarbeiter rauszuschmeißen, oder wir haben nach wie vor die Fälle, dass tausende reisende Kunden der Lufthansa seit Monaten auf die Rückerstattung ihrer Flugtickets warten, für meine Begriffe auch ein Zustand, der ist untragbar. Wenn solche grundsätzlichen Entscheidungen auf der Tagesordnung stehen oder endlich getroffen werden, dafür müsste dann der Anteilseigner Bund auch die Kompetenz haben und sagen müssen, pass auf, Freunde, löst das Problem jetzt.
War es denn überhaupt ein Fehler, die einst staatliche Konzerne wie zum Beispiel die Post, die Bahn, die Lufthansa zu privatisieren in den 90er Jahren? Gehört sowas Ihrer Meinung nach in die öffentliche Hand?
Also ich glaube, dass das bei der Bahn auf jeden Fall ein Fehler war. Das hat man ja auch auf dem laufenden Verfahren soweit korrigiert, dass die Bahn zwar privatrechtlich unterwegs ist, aber zu 100% der Bundesrepublik Deutschland gehört. Also es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert mit Börsengang und dem ganzen Drum und Dran. Bei der Telekom gab es auch einiges an Fragezeichen, an Gegenwind. Das hat sich dann so langsam stabilisiert, aber es gibt nach wie vor auch in dem Bereich gravierende Defizite, wobei ich nicht 100% sicher gehen kann, ob das in öffentlicher Hand besser gelöst werden würde. Aber bei der Lufthansa sage ich ganz deutlich, das liegt eindeutig vor meiner Zeit. Da bin ich auch nicht jemand, der dann unbedingt sagt, diejenigen, die das damals entschieden haben, haben das richtig oder falsch entschieden. Die Lufthansa agiert in einem Rahmen des internationalen Wettbewerbs mit meist privatrechtlichen Konkurrenten. Sie sind in Allianzen vereint, arbeiten teilweise mit anderen privatrechtlichen Unternehmen zusammen. Wenn man sich in diesem Wettbewerb halten will, geht das für meine Begriffe eigentlich nur privatrechtlich.
Nochmal zurück zu Ihrer Aussage zu den Kundenrechten, zu den ausstehenden Rückerstattungen von Flugpreisen, die die Kunden bezahlt haben. Nun klappt ja auch in der Politik jetzt zum Beispiel bei Corona-Paketen die Auszahlung nicht unbedingt immer sofort. Also auch da zeigt doch die Politik, dass sie vielleicht auch manchmal überfordert ist. Warum sollte es dann bei der Lufthansa ausgerechnet klappen?
Ich glaube, die beiden Sachen kann man nicht miteinander vergleichen. Hier geht es darum, dass ein Unternehmen von Kunden in einem nennenswerten Umfang Gelder als Vorableistung bekommen hat, dann sicherlich aus Sicht der Lufthansa unverschuldet, aber auch aus Sicht der Reisenden unverschuldet den Auftrag nicht erfüllen konnte. Und da ist es einfach Mausklick zu sagen, ich überweise das Geld zurück. Und ich habe hier in meinem Büro mehrere zahlreiche Rückmeldungen von Menschen, die Kunden der Lufthansa sind und die teilweise seit März auf ihr Geld warten. Und wenn da eine Familie zum Beispiel mit 2 Kindern und 4 Personen in die USA reist, Hin- und Zurückflug macht, das ist sicherlich heute nicht mehr so teuer wie vor 20 Jahren, aber das ist dann auch schon ein deutlicher vierstelliger Betrag und der muss eigentlich zurückgezahlt werden und das Geld wäre bei der Lufthansa auch ohne staatliche Beteiligung jetzt erstmal vorhanden gewesen.
Finanzminister Scholz hat heute die Hoffnung geäußert, dass sich der Konzern bald wieder erholt und die Regierung dann, wenn sie ihr Aktienpaket wieder verkauft, bis spätestens Ende 2023 mit einem dicken Plus aus dem Geschäft rauskommt. Ist das für Sie realistisch?
Naja gut, ich kann genauso für nächsten Samstag die Lottozahlen vorhersagen, wenn ich Glück habe, stimmen soll. Das ist ein frommer Wunsch, den kann man haben. Wenn ich Bundesfinanzminister wäre, würde ich den wahrscheinlich auch haben. Aber wir können überhaupt nicht einschätzen, wie, in welcher Form und in welchem Zeitraum sich der Luftverkehr, zumindest auch der interkontinentale Luftverkehr, das ist ja der Bereich, wo dann auch letztendlich auch Geld verdient wird, wieder erholt und wieder in die schwarzen Zahlen kommt. Das ist alles reine Spekulation, wie es in einem halben, dreiviertel Jahr aussieht. Wenn man sich die Bilder anguckt, die Nachrichtenlage anguckt aus den USA, aus Südamerika, aus China. Ich bin mal sehr gespannt, wann da die ersten Flugzeuge wieder gehen. Also das kann noch dauern, tut mir leid.
Wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, welcher Paragraph noch in das Rettungspaket aufgenommen werden sollte, welcher wäre das?
Es müsste auf jeden Fall eine Bedingung rein, dass der Bund als Gesellschafter dafür sorgen kann, dass Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert werden. Es wird vielleicht nicht möglich sein, jeden Arbeitsplatz zu retten, aber es müssen für meine Begriffe Regeln geschaffen werden und Voraussetzungen geschaffen werden, dass dort niemand auf der Straße landet.
Thomas Lutze, Verkehrs- und Wirtschaftsexperte der Linken. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow durfte sich am vergangenen Wochenende der vollen Aufmerksamkeit der Medien gewiss sein. Seine Aussagen zu baldigen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wurden von den einen gefeiert, von den anderen verdammt. Gebote statt Verbote hatte Ramelow für die Zeit ab Anfang Juni angekündigt. Heute machte er aber dann doch einen Rückzieher. Panayotis Gavrilis.
Thüringens Ministerpräsident fühlt sich falsch verstanden. Bodo Ramelow will nicht alle Regelungen aufheben, sondern nur dort Veränderungen einleiten, wo es möglich sei, sagte er dem Fernsehsender NTV.
Wenn Sie in der Hälfte aller Landkreise 3 Wochen hintereinander eine Nullinfektion haben, dann fragen sich die Bürger natürlich trotzdem, was heißt das eigentlich, wenn jetzt auf einmal die Polizei das kontrollieren soll, ob wir wirklich aus nur 2 Haushalten sind oder ob wir möglicherweise auch aus 3 sind.
Ob und wo der Mindestabstand von 1,5 Metern noch weiterhin in Thüringen gelten soll, damit soll sich das Kabinett morgen befassen. Wer aber in einem Geschäft einkaufen will oder im Bus fahren möchte, der müsse weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so Ramelow.
Ich habe niemandem gesagt, reißt euch die Mund-Nasen-Schutzbedeckung ab und küsst euch. Ganz im Gegenteil, ich warne dringend davor, wildfremde Menschen zu küssen, sondern man sollte schon in seiner Familie bleiben.
Nicht nur in Thüringen gibt es Diskussionsbedarf, auch innerhalb der Bundesregierung. Das sogenannte Corona-Kabinett tagte anders als geplant heute doch nicht. Die dabei vorgesehenen Themen waren noch nicht auf Ministerebene entscheidungsreif, erklärt es Regierungssprecher Steffen Seibert. Mit dem Vorstoß Ramelows habe dies nichts zu tun. Seibert bekräftigt die Haltung der Bundeskanzlerin, die von Lockerungsdebatten wenig hält.
Da, wo es um diese zentralen Verhaltensregeln geht, Abstand, Kontakteinschränkungen, Hygieneregeln, dass man es da auch weiterhin mit verbindlichen Anordnungen, also verbindlichen Allgemeinverfügungen fassen soll und nicht auf reine Gebote gehen.
Die Bundesregierung sieht sich, so scheint es, in ihrer Haltung bestärkt durch die zuletzt bekannt gewordenen Fälle. In Frankfurt am Main haben sich über 100 Menschen nach einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde mit Covid-19 infiziert. Auch im niedersächsischen Landkreis Leer haben sich mindestens 18 Menschen offenbar im Rahmen einer Restaurantfeier angesteckt.
Die beiden Fälle, die zeigen uns doch, was ganz schnell geschehen kann, wenn ganz offensichtlich Grundregeln außer Acht gelassen worden sind. Und das ist vermeidbar.
Laut Medienberichten geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für Beratungen mit den Ländern hervor, dass es weiterhin entscheidend sei, dass Bürgerinnen und Bürger einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten, heißt es. Diese Maßnahme solle ergänzt werden durch eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen. Geht es nach dem Bund, so sollen Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli um 1 Monat verlängert werden. Die aktuellen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern gelten noch bis zum 5. Juni. Mit der Verlängerung soll es aber auch weitere Lockerungen geben. Zum Beispiel sich draußen treffen soll künftig bis zu 10 Personen oder Angehörigen zweier Haushalte erlaubt sein. Drinnen, zu Hause, sollten sich nicht mehr als 10 Personen treffen. Grünen-Co-Chef Robert Habeck kritisiert Indes Ramelows Lockerungspläne. Die in Thüringen mitregierenden Grünen würden dem nicht zustimmen, so Habeck, der auf bundesweit einheitliche Absprachen setzt.
Wenn man sich den Flickenteppich der Länder anschaut, hat man das Gefühl, jeder wie er will. Was wir brauchen, sind klare politische Linien, die dann regional umgesetzt werden.
Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht den Vorstoß aus Thüringen kritisch.
Wir werden also mehr Todesfälle als notwendig sehen und auch eine schlechtere Wirtschaft als notwendig, wenn hier die Disziplin fehlt und einzelne Ministerpräsidenten versuchen, sich zu profilieren, da so eine Art vorgezogenen Wahlkampf zu machen.
Die Lockerungsdebatte sei richtig, sagt hingegen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.
Wir sollten dort, wo es kaum Infektionen gibt, mehr Möglichkeiten, dass Schulen öffnen, dass Unternehmen weiter öffnen, durchaus schaffen. Wir brauchen intelligente, regional differenzierte Lösungen, aber das mit Vorsicht und Umsicht.
Der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, äußerte heute Morgen im Deutschlandfunk hingegen Zweifel, nur auf Gebote zu setzen.
Die Eigenverantwortung ist ja so das schwedische Modell und wir sehen in diesen Tagen, dass dort eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles über Eigenverantwortung laufen kann.
Nach Thüringen will nun wohl auch Sachsen weitreichend lockern. Die dortige Sozialministerin Petra Köpping kündigte einen so wörtlich Paradigmenwechsel an. So soll ab dem 6. Juni dann generell alles erlaubt sein und wenige Ausnahmen dann benannt werden, so Köpping.
Nach London. Dort hat der wichtigste Berater von Premier Boris Johnson die Corona-Quarantäne etwas sehr locker interpretiert und deshalb sieht sich Dominic Cummings jetzt mit Forderungen nach seinem Abgang konfrontiert. Gestern hatte sich Johnson höchstpersönlich vor ihn gestellt. Heute kam die Rechtfertigung von Cummings selbst. Thomas Spickhofen berichtet.
Nein, ich bedauere nicht, was ich getan habe, sagt Dominic Cummings.
No, I don't regret what I did.
Ende März, als das ganze Land gerade im Lockdown steckte, war der engste Berater des britischen Premierministers Boris Johnson mit seiner Frau und dem 4-jährigen Sohn von London aus 400 Kilometer in den Nordosten Englands gefahren, um das Kind bei seinen Eltern unterzubringen. Es ging nicht anders, sagt Cummings. Wenn meine Frau und ich beide erkrankt wären, wäre niemand in London da gewesen, um sich um unser Kind zu kümmern. Ich musste abwägen. Und unsere Lockdown-Regeln ließen das zu. Die Regeln machen klar, dass Risiken für das Leben eines kleinen Kindes ein besonderer Umstand sind. Ich bin damit so umgegangen, dass es das Risiko für andere minimiert hat. Diese Regel mit den besonderen Umständen war aber offenbar den wenigsten Briten bekannt und viele hätten sie wohl auch gern für sich in Anspruch genommen. Ein Sturm der Entrüstung fegte deshalb in den vergangenen Tagen über Dominic Cummings hinweg. Landsleute, die ihre Angehörigen nicht mehr am Sterbebett besuchen konnten oder nicht zu Beerdigungen gingen. Eltern, die ihre Kinder zu Hause behielten, obwohl auch sie gern zu Oma und Opa gefahren wären, um sie dort unterzubringen. Alles aber gelassen haben, wegen der strengen Stay-at-Home-Regel, die die Regierung ausgegeben hatte, bleibt zu Hause. Er habe das Anwesen seiner Eltern mit einem eigenen Cottage für die Selbstisolation für den sichersten Ort gehalten, sagt Cummings, zumal seine Familie daheim im Londoner Stadtteil Islington regelmäßig Angriffen ausgesetzt sei. So sei es für alle das geringste Risiko gewesen.
Reasonable people may well disagree.
Mag sein, dass es kluge Leute gibt, die das anders sehen, aber ich glaube, dass ich mich den Umständen entsprechend verantwortungsvoll verhalten habe. Gestern hatte sich Boris Johnson vorbehaltlos hinter seinen Chefberater gestellt, der ihn mit seiner erfolgreichen Brexit-Kampagne 2016 und anschließend mit dem Wahlkampf 2019 überhaupt erst in 10 Downing Street gebracht hat. Wie wichtig Cummings in der Architektur der Regierung Johnson ist, konnte man auch bei dieser Pressekonferenz am Nachmittag sehen. Ein Berater, nicht Premierminister, nicht einmal Minister, sondern ein Berater, der im Garten der Regierungszentrale eine Pressekonferenz in eigener Sache gibt. Am Mittwoch soll sein Boss Boris Johnson vor einem wichtigen Ausschuss des Unterhauses auftreten. Gut möglich, dass der Premier auch dort noch einmal zum Verhalten seines engsten Beraters Stellung nehmen muss.
Es ist 23.34 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, jetzt mit allem, was heute sonst noch wichtig war, in Kürze. Das Corona-Frühwarnsystem in Deutschland funktioniert nicht überall. Elisa Harlan.
Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks haben die Corona-Meldekette in Deutschland nachvollzogen und RKI-Daten exklusiv ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass es in fast 40% der Landkreise durchschnittlich mindestens 7 Tage bis zur offiziellen Erfassung einer Corona-Erkrankung beim Gesundheitsamt dauert. Damit fließen viele Krankheitsfälle nicht in die aktuelle Berechnung des Corona-Frühwarnsystems mit ein. Die Folge? Die Zahl der gemeldeten Infektionen könnte zu spät erkannt werden und Corona-Maßnahmen verzögern. Auch im zweiten Teil der Meldekette zwischen Gesundheitsamt und Robert-Koch-Institut dauert es in etwa 8000 Fällen mehr als die vorgeschriebenen 2 Arbeitstage. Das Robert-Koch-Institut teilt auf Anfrage mit, das Problem sei bekannt. Bisher gäbe es kein einheitliches Datenverarbeitungsprogramm, auf dass alle Behörden zugreifen können.
Polens Präsident Andrzej Duda hat eine seiner nationalkonservativen Regierung nahestehende Richterin zur Vorsitzenden des obersten Gerichts ernannt, Jan Palukat.
Die Personalauswahl wirft erneut Fragen auf, denn die künftige Vorsitzende des obersten Gerichts in Polen gilt als Vertraute des derzeitigen Justizministers. Richterin Małgorzata Manowska verdankt ihren Posten am obersten Gericht der polnischen Justizreform. Trotzdem wählte Staatspräsident Andrzej Duda nun sie aus dem Kreis der vorgeschlagenen Kandidaten aus, wie sein Sprecher mitteilte. Eine Mehrheit des Richterkollegiums hatte zuvor einem anderen Kollegen das Vertrauen ausgesprochen, das oberste Gericht zu führen. Für Małgorzata Manowska hatte eine Minderheit der Richter votiert. Bislang war es guter Brauch in Polen, dass der Staatspräsident dem Votum des Richterkollegiums folgt. Aus Regierungskreisen wurde aber betont, dass es formal nichts zu beanstanden gebe an der Entscheidung. Małgorzata Manowska folgt damit auf Małgorzata Gersdorf, die zu den profiliertesten Gesichtern des Widerstands gegen die umstrittene Justizreform unter polnischen Richtern gehörte. Sie hatte unter anderem gegen ihre eigene vorzeitige Abberufung erfolgreich rebelliert, war aber letzten Monat regulär in den Ruhestand getreten. Das oberste Gericht des Landes ist die höchste Berufungsinstanz Polens. Am Gericht hat die PiS-Regierung auch die umstrittene Disziplinarkammer aufgebaut, deren Legitimität derzeit vom Europäischen Gerichtshof geprüft wird. Das oberste Gericht überprüft auch den ordnungsgemäßen Ablauf von Wahlen.
Japans Regierung hat den Corona-Notstand auch für die letzten Regionen aufgehoben. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Mehrmals die Woche tritt Japans Regierungschef Shinzo Abe seit der Corona-Krise abends vor die Presse, um zu verkünden, was Medien schon den ganzen Tag berichten. So auch heute. Er beendete für Tokio und die 3 umliegenden Regionen sowie Hokkaido, die Insel ganz im Norden des Landes, den Ausnahmezustand. Damit ist der Notstand jetzt für ganz Japan beendet. Der Grund sind die niedrigen Corona-Neuinfektionen. Japaner und Japanerinnen, die seit 6 Wochen gehalten waren, zu Hause zu bleiben, können nun wieder rausgehen, Geschäfte langsam wieder öffnen. Um wirtschaftlich das Schlimmste abzufedern, plant die Regierung offensichtlich einen weiteren Nachtragshaushalt in Höhe von rund 850 Milliarden Euro. Damit sollen günstige Kredite für Unternehmer finanziert werden, die besonders schwer von der Krise betroffen sind. Bereits im April hatte Japan mit mehr als 900 Milliarden Euro das größte Konjunkturpaket in der Nachkriegsgeschichte geschnürt. In Japan gibt es rund 17.000 Corona-Infizierte. Getestet wurden 255.000 Menschen. Ärzte fordern seit langem, diese Zahl zu erhöhen.
Griechenland hat alle Reisebeschränkungen innerhalb des Landes zurückgenommen. Thomas Bormann.
Seit heute früh dürfen Reisende wieder alle Inseln im Ägäischen und im Ionischen Meer besuchen. Nach mehr als 2 Monaten Corona-Sperre sind die Flug- und Fährverbindungen zu den Inseln wieder für alle Passagiere offen. Auf den Fähren gelten Abstands- und Hygieneregeln. Spätestens ab dem 1. Juli soll es auch wieder Direktflüge aus dem Ausland auf griechische Inseln wie Rhodos oder Kreta geben. Die Fähren zwischen Griechenland und Italien werden ab dem 1. Juni, also ab kommenden Montag, wieder Passagiere befördern. Allerdings gelten in Griechenland nach wie vor strikte Quarantänevorschriften. Alle Personen, die nach Griechenland einreisen, müssen sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie dürfen ihre Unterkunft in dieser Zeit nicht verlassen, auch nicht zum Einkaufen. Die griechische Regierung will diese Vorschrift ab dem 15. Juni für Besucher aus dem Ausland nach und nach abschaffen. So sollen auch Touristen aus Deutschland ab dem 15. Juni ohne Quarantäneauflagen nach Griechenland einreisen können. Sie dürfen sich dann frei im ganzen Land bewegen.
Die deutsche Börse hat heute einen guten Wochenauftakt erlebt. Jan Plate.
Immer wieder zeigt sich, wie sehr Unternehmen von der Corona-Krise getroffen sind. Der Licht- und Elektronikspezialist Heller aus dem westfälischen Lippstadt zum Beispiel rechnet damit, dass die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auch mittel- bis langfristig signifikant unter den vor der Krise getroffenen Annahmen und Markterwartungen liegt. Deswegen soll die Dividende ausgesetzt werden. Aktien von Heller haben heute knapp 0,5% verloren. Und auch wenn heute der IFO-Geschäftsklimaindex etwas besser als gedacht ausgefallen ist, mahnt mancher Volkswirt, dass sich die Folgen der Pandemie immer noch nicht richtig abschätzen lassen. Und so sind auch einige Händler kritisch, nachdem der DAX heute fast 3% zugelegt hat auf 11.391 Punkte. Unter anderem haben dabei deutliche Kursgewinne bei der Bayer-Aktie geholfen. Die hat fast 8% zugelegt, weil die Verhandlungen bei den Monsanto-Glyphosat-Klagen in den USA vorankommen. Bei der Lufthansa kommt die Rettung mit staatlichen Milliarden voran. Lufthansa-Aktien sind um 7,5% gestiegen. Selbst Volkswagen-Aktien haben trotz des Urteils vom Bundesgerichtshof zum Abgasskandal fast 1% höher geschlossen. Am Abend gab es noch einen Bericht, demzufolge beim Börsengang der Siemens Energietechnik-Tochter jeder Siemens-Anteilseigner für je 2 seiner Papiere je 1 Siemens Energy-Aktie ins Depot gebucht bekommen soll.
In den USA ist wegen des Memorial Days heute nicht gehandelt worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat den von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Hilfsplan für Europas Wirtschaft als kühn und absolut notwendig bezeichnet. Allerdings erwarte die Kommission harte Verhandlungen in dieser Sache, besonders wegen des Gegenvorschlags der sparsamen 4, der die Rückzahlung der Schulden einzelner Länder vorsieht. Diesen Vorschlag wollte Borrell nicht kommentieren. Das taten heute andere. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Seit dem Wochenende steht es 1:1. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark haben einen Gegenvorschlag zu dem deutsch-französischen Wiederaufbauplan in die Diskussion gebracht, der es der EU-Kommission erlauben soll, auf den Finanzmärkten Kredite im Wert von 500 Milliarden Euro aufzunehmen. Dieses Geld soll dann als nicht zurückzahlbare Zuschüsse aus dem EU-Haushalt an Branchen und Länder fließen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen sind. Also zum Beispiel Italien und Spanien. Die sparsamen 4, wie sie sich selbst nennen, stört dabei Folgendes.
In der Frage Kredite oder Zuschüsse gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir wollen eine zeitliche Befristung, damit es wirklich eine Corona-Soforthilfe ist und nicht zu einer Schuldenunion durch die Hintertür wird.
Sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Deutschlandfunk. Der Vorschlag der 4 Länder sieht vor, dass die Hilfen lediglich als günstige Kredite vergeben werden. Auch bei einem anderen Streitpunkt zeigen sie sich hart. Die 4 Staaten wollen weiterhin nur maximal 1% ihres Bruttosozialproduktes für den nächsten EU-Haushalt 2021-27 überweisen und dabei ihre Rabatte ebenso behalten. Der Vorschlag aus Wien, Kopenhagen, Den Haag und Stockholm wirft damit viele Fragen auf. Was nützen Ländern wie Italien und Spanien neue Kredite, wenn sie ohnehin schon vor einem großen Schuldenberg stehen? Und was nützt es exportorientierten Ländern wie Österreich und den anderen aus der Gruppe, wenn die Wirtschaft in den Abnehmerländern am Boden liegt?
Diese Erkenntnis ist bei den sparsamen 4, manche nennen sie auch die geizigen 4, noch nicht angekommen. Dort herrscht offenbar immer noch der Glaube, wenn man den eigenen Haushalt schont, dann wäre das die richtige Herangehensweise. Das bringt einem zwar dann Beifall aus der nationalkonservativen Ecke, aber eben es beschädigt nicht nur die Idee Europas, weil es Solidarität wegnimmt, es ist auch eigentlich wirtschaftspolitischer Unsinn.
Sagt der Chef der SPD im Europaparlament Jens Geier. Hochverschuldeten Ländern Kredite anzubieten und diese mit harten Auflagen wie in der Euro-Krise zu verknüpfen, das werde die Wirtschaftskrise verschärfen, warnt auch der grünen Europaabgeordnete Rasmus Andresen. Die Debatte schlägt ihre Wellen ebenso bis nach Berlin. Unterstützung für den deutsch-französischen Vorschlag aus dem Lager von CDU und SPD, Sympathie in der FDP für den Gegenvorschlag der sparsamen 4. Unverständnis dafür bei Gesine Lötsch, der Vize-Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag.
Und ich glaube, in diesen Zeiten ist ja die Frage, wird die EU weiter bestehen oder wird sie auseinanderfallen? Und wenn es weiter ein Nord gegen Süd gibt, dann glaube ich, ist es keine gute Zukunft für die Europäische Union.
Die Spannung steigt damit mit Blick auf den kommenden Mittwoch. Dann wird die EU-Kommission ihren Vorschlag zum nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027 präsentieren. Denkbar ist, dass der darin enthaltene Wiederaufbaufonds ein deutlich größeres Volumen enthält als im deutsch-französischen Vorschlag vorgesehen. Bereits im Vorfeld hieß es, die EU-Kommission werde in ihrem Konzept eine Mischung aus Krediten und Zuschüssen als Corona-Hilfe anstreben. Erwartungsgemäß hielt sich die Brüsseler Behörde heute bedeckt, als sie auf den Gegenvorschlag der sparsamen Vier angesprochen wurde.
We have no specific comment to make on the proposal.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der eigentliche Streit dürfte erst in den kommenden Wochen und Monaten seinen Höhepunkt erreichen. Die EU-Staaten müssen sich nämlich einstimmig auf den neuen Haushalt einigen.
Europa ringt um den wirtschaftlichen Wiederaufbau, der parallel auch national gelingen muss. Ein Konjunkturprogramm soll Anfang Juni von der Regierungskoalition beschlossen werden. Es geht noch um die genaue Ausgestaltung. Jeder hätte gerne möglichst viel ab vom Kuchen, die einzelnen Wirtschaftsbranchen, aber auch die einzelnen Politikressorts. Alex Krämer.
Nach Pfingsten will die Bundesregierung Pläne für ein Konjunkturprogramm vorlegen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat ihre Pläne jetzt aber schon vor Pfingsten präsentiert.
Beim Weg aus der Krise, bei der wirtschaftlichen Erholung, da kann die Politik vieles richtig machen für Beschäftigung, für Innovation und für nachhaltigen Klimaschutz.
100 Milliarden Euro soll der Bund dafür in diesem und im kommenden Jahr in die Hand nehmen, schlagen von Schulze beauftragte Wissenschaftler vor. 100 Milliarden verteilt nach sozialen und ökologischen Kriterien. Für Familien 500 Euro Zuschlag aufs Kindergeld. Für Unternehmen Steuervorteile bei Investitionen, besonders bei Investitionen in Energieeffizienz. Dazu eine Absicherung der Kommunen, denen die Einnahmen wegbrechen, und Förderprogramme. Einmal im Verkehr, für den öffentlichen Nahverkehr, Wasserstofftankstellen, Ladesäulen und eine Abwrackprämie, die aber nur für E-Autos, nochmal 3.000 Euro obendrauf auf die Förderprogramme, die es ohnehin schon gibt. Im Energiebereich geht es um den schnelleren Umstieg auf Erneuerbare beim Strom, mehr Photovoltaik und mehr Wind.
Über 140.000 Beschäftigte arbeiten derzeit in der Windindustrie in Deutschland. Tausende Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren verloren gegangen. Die jetzige Krise verschärft die Situation. Dieser Aderlass sollte gestoppt werden.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie schlägt vor, das Ausbauziel für erneuerbaren Strom anzuheben, gerade auch für Windräder. Für Privatleute soll es durch Abschreibungsmöglichkeiten und Förderung attraktiver werden, sich eine neue Solaranlage aufs Dach und eine neue Heizung in den Keller zu bauen. Unter dem Strich bietet das Programm wenig Neues, sondern bekannte Forderungen von Umweltschützern und Umweltministerin. Aber es versucht, diese Forderungen mit dem Ziel, Konjunkturankurbelung zu verbinden.
Gerade wir hier als Industrieland können und wir müssen auch zeigen, dass das geht. Wir wollen starker Industriestandort bleiben, indem wir in Zukunftstechnologien investieren und damit in unserer Industrie hohe Wertschöpfung und Klimaschutz verbinden.
Was die Überschriften angeht, ist sich die Bundesregierung da sogar recht einig. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, klang vergangene Woche ganz ähnlich.
Wir wollen, dass wir die Überwindung der Corona-Pandemie auch mit innovativen und mit nachhaltigen Zielen verbinden und in Einklang bringen. Das ist ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung.
Interessant wird es dann aber beim Kleingedruckten werden. Für Svenja Schulze zum Beispiel sind moderne Verbrennungsmotoren nicht nachhaltig, denn sie verbrennen ja trotz aller Effizienz weiterhin Sprit. Die Autoindustrie will sie aber dennoch fördern, denn sie verbrennen ja immerhin weniger Sprit. Das ist Stoff für weitere Auseinandersetzungen, die jetzt ziemlich schnell geführt werden müssen.
Während der Flugverkehr weitestgehend ruht, wir haben zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen, ist die Bahn durchgefahren mit Einschränkungen, aber für die Kunden hatte das kaum Auswirkungen, war doch auch die Nachfrage und damit die Auslastung gering. Aber mit den fortschreitenden Lockerungen steigt auch der Bedarf. Entsprechend reagiert die Bahn jetzt. Johannes Frevel.
Eigentlich strebt die Bahn mit Blick auf den Klimaschutz in den nächsten Jahren eine Verdoppelung ihrer Fahrgastzahlen an. Doch die Corona-Krise hat die Nachfrage zeitweise nahezu völlig einbrechen lassen und der Bahn auch finanziell einen dicken roten Strich durch die Rechnung gemacht. Inzwischen sei man etwa wieder bei der Hälfte der Vor-Corona-Zeit angelangt, sagt Bahn-Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber in einer Corona-bedingt Telefonkonferenz.
Der Fahrgastzuspruch nimmt kontinuierlich zu. Wir sind weit davon entfernt, Nachfragesituationen wie vor der Corona-Krise zu haben. Aber wir waren ja mal zwischenzeitlich bei 90% unter Vorjahresbuchungen und liegen im Moment etwa auf 50% des Vorjahresniveaus, haben uns also erholt, allerdings ohne dort zu sein, wo wir einmal waren.
Damit steigende Nachfrage und die Corona-Abstandsregeln zusammenpassen, setzt die Bahn ab Pfingsten wieder mehr Züge ein. Auf beliebten Strecken werden zwei ICE gekoppelt. Von Berlin ins Ruhrgebiet fahren ICE doppelt so oft wie bisher. Vor allem der Westen Deutschlands profitiert von der Verlängerung der zuvor gekürzten Züge.
Wir fahren also zwei Zugteile anstatt einem Zugteil, um hier die Sitzplatzanzahl zu verdoppeln. Auch um natürlich bei gesteigerter Nachfrage ausreichend Platz zu lassen, damit die Fahrgäste sich über den Zug verteilen können.
Während der Fahrt wird jeder Zug im Schnitt zweimal gereinigt und desinfiziert. Die Bahn empfiehlt weiterhin Mundschutzmasken. Sollte es zu voll werden, bitten Zugbegleiter Reisende, in weniger ausgelastete Abteile umzuziehen.
Unter dem Motto »Draußen spielen« stand der Kinderreport 2020, der heute vom Deutschen Kinderhilfswerk in Berlin vorgestellt wurde. »Draußen spielen«, das bekam eine ganz neue Qualität in den letzten Wochen. Die Spielplätze zu, die Sport- und Bolzplätze auch, dazu die Kontaktbeschränkungen. All das normalisiert sich jetzt aber langsam wieder. Doch was bleibt, dass wir alle umso mehr schätzen, was draußen sein überhaupt bedeutet. Aber die Welt da draußen ist offenbar immer noch nicht so kindgerecht, wie sie sein sollte. Frank Kappelan.
Keine Frage, das Helikopterwesen unter deutschen Müttern und Vätern hat sich in diesen Corona-Zeiten verstärkt. Kein Wunder, meint Thomas Krüger, die Eltern sind verunsichert, wissen nicht, was sie ihren Kindern erlauben sollen. Draußen spielen, sich mit Freunden treffen, das ist ungeheuer wichtig, bekräftigt der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes. Aber die Angst vor Ansteckung ist bei vielen groß. Krüger sieht es relativ gelassen.
Die Ansteckungsgefahr scheint in Räumen größer zu sein als draußen.
Alles spricht für ihn dafür, den Kindern das Spielen unter freiem Himmel wieder offiziell zu erlauben. Mehr noch, Bewegung ist in den vergangenen Monaten bei vielen viel zu kurz gekommen. Da sieht Krüger nun auch die Schulen in der Pflicht.
Ich verstehe es zum Beispiel auch nicht, dass gerade der Sportunterricht hintangestellt wird. Man kann ja in den kleineren Klassenverbünden durchaus auch diesen Aspekt des Motorischen stärker machen. Nach dem Konzept bewegte Pause.
Eigentlich allerdings nimmt dieser Kinderreport keine Corona-Aspekte unter die Lupe. Im vergangenen Januar waren Eltern und Kinder befragt worden, wie wichtig für sie das Draußenspielen ist, was seitens der Politik getan werden müsste, um das Leben in deutschen Städten für den Nachwuchs lebenswerter zu machen. Da gibt es einiges anzupacken, bekräftigt die zuständige Ministerin. 64% der Befragten etwa geben an, dass sie wegen des Straßenverkehrs Angst haben, ihre Kinder alleine vor die Tür zu lassen. 94% rufen nach mehr Spielplätzen. Gerade die jetzigen Einschränkungen für die Jüngsten müssten nach Ansicht von Franziska Giffey Anlass sein, sich mehr um solche Bedürfnisse zu kümmern.
Wir haben eine Vereinbarung, dass die Kinderrechte in dieser Legislatur ins Grundgesetz kommen sollen. Und wann, wenn nicht jetzt, in diesen Zeiten, wird einem bewusst, wie wichtig es ist, dass eben die Kinderrechte bei allen staatlichen Entscheidungen auch mit berücksichtigt werden.
Einiges allerdings liegt in der Hand der Bundesländer. Schleswig-Holstein etwa gilt als vorbildlich, hat Kinderbedürfnisse im Kommunalrecht verankert, wenn es um Raumgestaltung in den Städten geht. Für den Chef des Kinderhilfswerkes ist da viel Luft nach oben.
Beispielsweise, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, von den Bundesländern stärker auch selbst zu bestimmen, ob man verkehrsberuhigte Zonen einführt oder Tempo 30 einführt.
Sozialdemokratin Giffey wünscht sich mehr Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen. Dass Grünen-Chef Robert Habeck heute eine Senkung des Wahlrechtsalters auf 16 Jahre auch für Bundestagswahlen ins Spiel bringt, gefällt ihr. Nur sieht sie im Bundestag dafür keine Chance, weil sich der Koalitionspartner sperre. Der Kinderreport allerdings macht das nicht zur Forderung. Wenn es bald mehr Möglichkeiten für Spielen im Freien gäbe, dann wäre das für Krüger schon einmal ein Fortschritt.
Frank Kappelan berichtete aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin und jetzt hier im Nachbarstudio im Kölner Funkhaus Marion Meinka mit einer Auswahl dessen, was Sie morgen früh in den Meinungsspalten der Zeitungen lesen können. Die Presseschau zusammengestellt von Cengiz Ünal.
Das Urteil des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal beschäftigt die meisten Kommentatoren. Ein schwarzer Tag, nicht nur für VW, sondern für die gesamte Autobranche, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Auch in Stuttgart, München oder anderen Konzernzentralen wird man das BGH-Urteil sehr genau zur Kenntnis nehmen. Sollte sich herausstellen, dass auch Sie die Abgaswerte Ihrer Flotten bewusst manipuliert und daher Ihre Käufer wissentlich getäuscht haben, müssen auch Sie Schadenersatz leisten. Und sollten die Gerichte zudem bei der Verjährung im Sinne der Verbraucher entscheiden, käme das dicke Ende für die Konzerne erst noch. Aber das haben Betrüger auch nicht anders verdient. Die Stuttgarter Nachrichten konstatieren, den Preis für den VW-Skandal zahlt nun nicht nur VW, sondern die gesamte Branche. Sie hat die Gelegenheit verpasst, durch einen offenen Umgang mit den Manipulationen Vertrauen zurückzugewinnen. Daher sollte sie der Versuchung widerstehen, die Schuld allein in Wolfsburg zu suchen. Der Richterspruch wird zigtausenden deutschen VW-Kunden zugutekommen, stellt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fest. Er kann darüber hinaus einen Beitrag zur kaufmännischen Hygiene im ganzen Land leisten. Im Urteil steht klipp und klar, dass nicht einzelne Ingenieure, sondern das Unternehmen an sich betrogen hat, mit Wissen des Vorstands. Der Weser-Kurier aus Bremen sieht in dem Urteil eine Stärkung der Verbraucherrechte. Wenn ein Unternehmen so dreist mit falschen Versprechungen für seine Produkte wirbt, wie im Fall des angeblich umweltfreundlichen Schummeldiesels von VW, hat das bei den Kunden besondere Schadenersatzansprüche zur Folge. Während es für VW nun noch einmal teuer werden dürfte, kann die Justiz durchatmen. Zehntausende noch offene Streitfälle werden voraussichtlich im Vergleich enden, was zu begrüßen ist. Schließlich haben unsere Gerichte jenseits des Abgasskandals mehr als genug zu tun. Die Nürnberger Nachrichten stellen fest, dass der Schaden für Volkswagen nicht nur materieller Natur ist. Wie sich der Konzern im Umgang mit seinen geschädigten Kunden präsentiert hat, zeugt eher von Hochmut als von Schuldbewusstsein. Viel zu lange hat der Konzern geeiert, kleingeredet und verschleiert. Das hat den Imageschaden maximiert, Prozessniederlagen und Milliardenlasten aber nicht verhindern können. Und der Reutlinger Generalanzeiger bemerkt, VW baute Autos, die die Umweltvorschriften nur auf dem Prüfstand einhielten. Das ging nur, weil sie glaubten, beim Betrügen nicht erwischt zu werden. Der VW-Skandal ist auch ein Versagen der Politik.
Vielen Dank, Marion Meinka, für diese Presseschau und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche eine gute Nacht.